Light in the darkness, Licht in der Dunkelheit, mein Gott. Darum geht's auch in der Predigt. Danke deswegen auch für die themenbezogene Liedauswahl, die du durchgeführt hast mit deiner Band. Lasst uns in dem Segen des dreieinigen Gottes beten. Herr, wir wollen dir danken für dein Wort, für dein Licht, das in die Dunkelheit hineinkommt, im wörtlichen und auch im übertragenen Sinn. Lass unsere Augen erleuchtet werden, auch heute in diesem Gottesdienst, dass wir dich und dein Wort und unser Leben in einer Weise sehen, die dir Ehre macht, die von dir her gewirkt ist, die aus der Ewigkeit in unsere Zeit hineinkommt, und dass wir dann diese Welt mit deinem Licht und deiner Liebe durchdringen. Amen. Lukas Kapitel 18, der Bibelabschnitt ist wieder abgedruckt. Das ist eine doppelte Blindheit, die Lukas hier beschreibt. Lukas war ja Arzt, deswegen hat er immer ganz genau gewusst, was er schreibt. Vor allem auch deswegen körperliche, seelische Gebrechen, die kommen in besonderer Weise bei Lukas vor. Und wenn man genau hinschaut, merkt man, hier spricht ein Fachmann, der weiß, wovon er redet und auch wovon er geschrieben hat. Jesus nahm zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Er wird überantwortet werden den Heiden. Er wird verspottet, misshandelt und angespien werden. Sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Die Jünger aber verstanden nichts davon. Der Sinn der Rede war ihnen verborgen, sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm: Jesus von Nazareth, gehe vorüber. Und der Blinde rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir, hier steht das Wort geholfen, das stimmt jetzt nicht ganz so, hat dich gerettet, wäre eigentlich die wörtliche Übersetzung. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das er sah, das es sah, lobte Gott. Blindheit in zwei Ebenen und wie Gott damit umgeht. Die erste Ebene, liebe Gemeinde, die wörtliche Ebene, zum Ausdruck gebracht durch diesen Blinden, der am Straßenrand saß und bettelte. Es gab kein Sozialsystem, gab nichts wie in Deutschland, wo man auch vom Staat oder von christlichen Organisationen unterstützt wird. Diese Bettler waren auf Almosen angewiesen. Und deswegen haben sich diese Bettler immer an Straßen hingesetzt, wo Menschen vorbeikamen. Händler, die halt Waren vorbeigebracht haben, in diesem Fall jetzt vor Jericho, also Straßenkreuzung. Das wäre heute, wie wenn sich einer vielleicht irgendwo in der Fürstenrieder Straße hinsetzen würde oder in der Ingolstädter Straße, wo halt viele Leute ein- und ausgehen, in der Hoffnung, dass er ein bisschen Geld bekommt, um seinen Lebensunterhalt fristen zu können. Und vermutlich hat er auch Geld bekommen, aber die Menschen konnten das eigentliche Übel, die eigentliche Herausforderung nicht beheben. Sie konnten nichts an seiner Blindheit ändern. Er bekam Almosen, aber er blieb blind. Deswegen muss da in ihm, als er gehört hatte, dass Jesus von Nazareth vorbeiging, das hat er vermutlich am Klang der der Sohlen gemerkt. Die saßen ja am Straßenrand und haben gemerkt, wenn Menschen an ihnen vorübergingen oder wenn ein Pferd oder ein Esel vorübergeritten ist. Wer blind ist, hat normalerweise ein ganz gutes Gehör. Und deswegen hat er immer gewusst, wenn jemand kommt, und hat dann halt gerufen, und deswegen wollte er auch wissen, wer denn da jetzt kommt, weil er ganz viele Schuhgetrampel gehört hat. Weil Jesus ja immer mit vielen Menschen unterwegs war. Und als er hörte, dass es Jesus ist, dann ruft er, und er ruft ja zweimal, er schreit richtig seine Sehnsucht hinaus: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, hab Erbarmen, kümmere dich um mich. Für uns sagt der Begriff Sohn Davids vielleicht nichts. Aber im Judentum war und ist bis heute Sohn Davids ein Ehrentitel für den Messias, für den Retter, der von Gott auf diese Erde kommt, der sich wirklich auch um die inneren Nöte eines Menschen kümmert und nicht nur am Äußeren stehen bleibt und ein Almosen gibt. Als er dann also diesen Ruf hinausgeschrien hat in diese Straßenkreuzung vor Jericho, da hat er damit zum Ausdruck gebracht, obwohl er Jesus nicht gesehen hat, dass er genau wusste, wer da an ihm vorübergeht, nämlich der kommende Messias. Und das ist dann schon auch geistlich gesehen beeindruckend. Deswegen konnte dann Jesus auch zu ihm sagen: Dein Glaube, dein Vertrauen hat dich gerettet. Dieser Mann hat nichts gesehen, also im wörtlichen Sinn, aber er hat innerlich verstanden, dass diese Person, die da an ihm vorüberzog, nicht irgendein Mensch war, auch nicht nur irgendein besonderer Mensch, sondern dass da Gott selber auf diese Erde gekommen ist. Seine Augen wurden innerlich erleuchtet. Sein Herz wurde warm. Und deswegen war das eine Art Gebetserhörung, als Jesus zu ihm gesagt hat: Sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Und was sah er als erstes? Als der Schleier, die Dunkelheit von seinen Augen weggenommen wurde, was sah er als erstes? Die Augen von Jesus. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus stehen geblieben ist. Dass er nicht einfach sofort weitergegangen ist. Und was muss das ein Blick gewesen sein? Was muss da zwischen diesen beiden passiert sein? Was muss da atmosphärisch von sich gegangen sein, als sich diese beiden Blicke begegnet sind? Die Blicke dieses Blinden, der zum ersten Mal seit Jahren wieder sehen konnte, wo die Dunkelheit, die Finsternis weg war. Es gibt da manchmal diese Kinderspiele Blinde Kuh und dann versteckt man sich. Und das ist so ein ganz kleines bisschen, da geht es aber nur um ein paar Sekunden, hier geht es um Jahre. Und zum ersten Mal kann er wieder sehen und er sieht diese Augen von Jesus. Ich würde die auch mal gerne sehen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, aber ich muss ziemlich sicher auf die Ewigkeit warten, da werde ich sie dann vermutlich sehen dürfen. Das ist ein Blick, der ist unbeschreiblich, den kann man auch nicht nachmachen. Wenn Gott einen selber anschaut, mit einem Blick der Liebe, mit einem Blick der Hingabe, mit einem Blick der Barmherzigkeit, mit einem Blick der Güte, mit einem Blick, in dem die ganze Gnade Gottes, dieser ganze Shalom, dieser ganze Friede Gottes ist in einem Blick fokussiert, hineingesteckt. Die ganze Ewigkeit Gottes ist in einem Blick vorhanden. Und mit diesem Blick schaut er diesen ehemals blinden Bettler an. Was muss das für eine eindrückliche Sekunde im Leben dieses Menschen gewesen sein? Diese roten Herzensaugen hier, die da so ein bisschen auf diesem Shirt da drauf sind, das ist nur so ein ganz schwacher Abglanz, aber ein kleines bisschen ein Hinweis darauf. Das waren Augen, die waren so innerlich erleuchtet. Und man sagt ja auch, wenn jemand verliebt ist, dann schaut er anders. den anderen Menschen an. Das ist so ein ganz schwacher Abglanz. Wir hatten gestern hier in unserer Kirche eine Silberhochzeit. Ich kann das nur wirklich herzlich jedem empfehlen, der auf dieses Datum zusteuert oder der das vielleicht schon hinter sich hat. Man kann es auch mit 30 Jahren oder mit 40 Jahren machen oder mit 50. Also unsere Kirche steht jede Woche herzlich zur Verfügung. Wir machen Gottesdienste ohne Ende, wenn das gewünscht ist. Und gestern hatten wir eine Silberhochzeit hier vom Ehepaar Hoffmann, die ja auch Mitarbeiter sind. Der Gottesdienst selber war schon eindrücklich, wie die zwei da vor dem Pfarrer halt saßen dann, ja, und wie die sich dann einfach im Lauf der Predigt so ganz verliebt angeschaut haben. Das haben die anderen ja gar nicht mitgekriegt, die haben mir leid getan, die haben ja nur die Rücken dieser beiden gesehen, aber wer da vorne steht, der kann halt in das Gesicht hineinschauen. Und das war, da bin ich schon dahin geschmolzen, ja. Vor innerer Anteilnahme. Das fand ich so fantastisch. Gerade in unserer heutigen Zeit, wenn Menschen nach 25 Jahren Ehe, und da gab es auch manche Herausforderungen in dieser Familie Hoffmann, das wissen ja einige hier unter uns, viel Gebetsringen und viel Gnade auch, wie die dann einfach da sitzen und sich einfach verliebt anschauen. Wunderbar. Diese Augen hier in ihrem Gesicht. Und dann haben die dann unten gefeiert und da ist ein Film gezeigt worden aus dem Jahr 1995. Da ist nämlich die Hochzeitsfeier der Hoffmanns damals gefilmt worden. Und im Rahmen dieser Hochzeitsfeier, das ist dann gestern gezeigt worden, im Rahmen dieser Hochzeitsfeier gab es einen Sketch. Und in diesem Sketch haben Freunde von diesen Hoffmanns gespielt, wie die Hoffmanns sich damals kennengelernt haben und näher gekommen sind. Und wie der Michael, als er gemerkt hat, dass da seine Ruth da irgendwo in einem Gemeindehaus da vorhanden war, wie der Michael da so seine ganzen Pläne über den Haufen geworfen hat und dann sogar bereit war, Uno zu spielen, obwohl er das offensichtlich nicht so ganz gerne gemacht hat, weil er da neben seiner Ruth sitzen konnte und ihr wörtlich in die Karten schauen konnte. Und das ist ja ein Kennzeichen von Liebe. Ich lasse jemanden in meine Karten hineinschauen. Und dadurch lernt er mich immer besser kennen. Und in dem Sketch war das ganz deutlich zu sehen, wie die Augen dieses verliebten jungen Mannes sich verändert hatten. Liebe prägt meine Sichtweise im wörtlichen Sinn. Und auch im übertragenen Sinn. Es heißt ja, Liebe macht blind. Nein, von Gott her gesehen macht Liebe sehend. Indem ich den Partner als ein Geschenk Gottes, nicht als meinen Besitz, sondern als Leihgabe, mit ganz anderen Augen ansehe. Und dieser Blick, der wird intensiver im Laufe von Jahren, im Laufe von Jahrzehnten. Dieser Blick wird inniger, auch wenn vielleicht die äußerlich biologische Sehenskraft weniger wird, aber die innere Kraft dieser Augen, die wird viel intensiver. Und das ist so fantastisch für uns als Pfarrer, dass wir mit diesen Menschen zu tun haben, dass die hier ja auch immer wieder in unseren Gottesdiensten sitzen. Und ich bin so froh, dass ich Menschen anschauen darf bei der Predigt. Weil das ist die Verleiblichung dieses Bibelabschnittes hier. Zu Hause, wenn ich zu Hause jemanden anschauen will, muss ich immer in den Spiegel schauen. Und das ist auf Dauer gesehen ziemlich öde. Hier darf ich mal so richtig in die Augen von so vielen netten, freundlichen, zuvorkommenden, lebenstüchtigen, von Gottes Liebe geprägten Menschen hineinschauen. Das habe ich die ganze Woche nicht. Allein deswegen freue ich mich schon, wenn ich ab und zu meine Predigt hier im Gottesdienst halten kann. Da habe ich diese Möglichkeiten. Und das ist wirklich genial. Menschen anschauen zu dürfen, deren Augen von der Liebe Gottes erleuchtet sind. Die diese Welt mit anderen Augen ansehen, die nicht am Äußeren, am Oberflächlichen stehen bleiben, die tiefer sehen, die Sehnsüchte von Menschen wahrnehmen, die Glück aufsaugen und widerspiegeln in ihren Augen. Die nicht resignieren, auch wenn es Anschläge in unserem Land gibt, die auch nicht nur nach immer strengeren Gesetzen, Waffengesetzen rufen, sondern einfach eine geistliche Herausforderung darin sehen. Und die dann auch Gottesdienste verlassen mit diesen Augen der Liebe Gottes. Dann gibt es aber noch eine weitere Form von Blindheit, die ist vielleicht sogar noch schlimmer als äußere Blindheit. Und diese zweite Blindheit beschreibt hier Lukas wirklich sehr, sehr exakt. Ärzte sind ja gewohnt, exakt zu formulieren. Und das ist hier deutlich zu sehen. Bei dieser Blindheit geht es um die 12 Jünger. Also auf der einen Seite ein Blinder, der äußerlich blind war, und auf der anderen Seite 12 Menschen, die innerlich blind waren. Die haben die Worte von Jesus Christus gehört, standen ja direkt neben ihm, sozusagen ja live miterlebt, aber sie haben diese Worte nicht verstanden. Sie waren blind für das Wort Gottes. Und das ja nicht nur einmal. Jesus hat diese Leidensankündigungen am Anfang von Lukas 18, 31 folgende ja schon mehrfach gesprochen, dass er misshandelt wird, dass er gekreuzigt wird, dass er gegeißelt wird und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Er hat ja schon alles gesagt von dieser Zeit, auf die wir jetzt ja zuleben, ab Aschermittwoch. 40 Tage Passionszeit und dann Ostern die Auferstehung. Das hat Jesus Christus alles seinen Jüngern bereits vorher angekündigt. Er war perfekter Kommunikator, hat niemanden im Unwissen gelassen. Und was war mit den Jüngern? Dreimal beschreibt das Lukas hier. Sie verstanden nichts davon. Der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Dreimal, Lukas war Arzt, er hat sehr genau diagnostiziert, den Schaden eines Menschen ganz deutlich und genau beschrieben. Dreimal hat er diesen Grundschaden der Jünger von Jesus beschrieben. Und das waren Jünger, die hatten eine dreijährige Bibelschulausbildung gerade gemacht. Und da ging es um das Wort Gottes, da ging es darum, dass dieses Wort Gottes leben wird, dass sie das sehen können, dass sie das mit ihren biologischen Augen vor sich erleben können, wie Jesus Wunder getan hat, wie Jesus das Wort Gottes verkündigt hat, wie Jesus mit seinen Augen Menschen angeschaut hat. Das haben die doch alles miterlebt. Noch näher konnte man überhaupt nicht an Jesus dran sein. Und trotzdem waren die Augen ihres Herzens offensichtlich so von Blindheit geschlagen, so verstockt, dass sie das einfach nicht verstanden haben. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Also ich kenne das schon auch. Dass ich Bibelverse höre, Bibelverse lese, vielleicht schon zum 5., zum 6., zum 10. Mal in meinem Leben und ich verstehe einfach nicht, was da steht. Mein inneres Auge ist blind. Mir fehlt das geistliche Verständnis. Und das ist manchmal auch bei der Vorbereitung einer Predigt durchaus eine echte Herausforderung. Weil ich kann ja nicht sagen, liebe Gemeinde, tut mir leid, mir ist leider bei der Predigtvorbereitung nichts eingefallen, wir singen ein paar Lieder, sprechen ein Gebet und dann darf jeder wieder nach Hause gehen. Also vielleicht würden Sie mir das einmal verzeihen, ja, aber wenn ich das häufiger sagen würde, dann käme wahrscheinlich irgendein blauer Brief nach dem Motto, Heinz Günther sucht eine andere Gemeinde. Ja. Wir wollen hier Leute haben, die uns auch in der Predigt was Sinnvolles sagen und nicht nur sagen, was sie nicht wissen. Also das ist wirklich nicht so einfach und ich verstehe das nicht einfach als Beruf und nicht einfach nur, weil da irgendein Datum in einem Kalender steht. Das ist geistliches Ringen, das sich hier vollzieht, in meinem Körper vollzieht. Und deswegen, das ist jetzt halt meine Weise, deswegen lese ich möglichst am Anfang der Woche, am Montag, schon den Predigtabschnitt vom Sonntag Und dann versuche ich 6 Tage mit diesem Bibelwort schwanger zu gehen. Dieses Wort schwanger gehen trifft dann tatsächlich auch zu, soweit ich das als Mann beurteilen kann. Das ist sowas, das trage ich dann mit mir spazieren. Das trage ich mit mir spazieren, wenn ich mit dem Fahrrad durch Leim fahre, wenn ich irgendwelche Besuche mache, wenn ich ab und zu mal Tennis spiele, da trage ich dieses Wort auch mit mir spazieren. Und immer wieder dieses Ringen, Herr, schenk mir da irgendeinen inneren Zugang dazu. Man, was äußerlich dasteht, die Buchstaben, das weiß ich schon. Aber das ist ja nur das Äußere. Es geht ja darum, dass diese Buchstaben leben werden, dass ich sie verstehe, dass ich es nachvollziehen kann. Und dann noch die Frage, ja, wie sage ich es so, dass es einigermaßen auch verständlich ist? Und wenn dann mehrere Predigten in einer Woche sind, weil wir manchmal ja auch noch Beerdigungen auf dem Friedhof zu halten haben oder so wie gestern eine silberne Hochzeit, wo es ja auch um eine Predigt ging, dann multipliziert sich das schon ein bisschen auch. Und dann kann ich manchmal wirklich auch da nur vertrauend auch meine Unwissenheit in die Hände Gottes hineinlegen. Ich konnte mich mit dieser Predigt von heute erst ab gestern Nachmittag intensiver beschäftigen, weil halt erst dieser silberne Hochzeitsgottesdienst um 14 Uhr war und da habe ich dann erst die eine Predigt gehalten und erst wenn die eine Predigt zu Ende ist, kann ich mich auf die nächste Predigt konzentrieren. Ich kann das nicht so konservenartig machen. Und da kann dann die Zeit auch schon mal ein bisschen enger werden. Ich habe aber schon immer erlebt, und das kann ich jetzt wirklich auch sagen, schon immer erlebt, dass Gott immer noch zum richtigen Zeitpunkt Gedanken geschenkt hat, wo ich den Eindruck hatte, das ist noch ein bisschen passend auch. Und wenn ich dann mal noch von jemandem höre, dass ich nicht der Einzige war, der diesen Eindruck hatte, dann freut mich das natürlich, aber nicht, weil es jetzt hier um mich geht, sondern weil ich einfach weiß, dass Gott durch seinen Heiligen Geist hier wirklich diese Worte, diese Buchstaben, die der Lukas vor fast 2000 Jahren geschrieben hat, wirklich zu einem Leben erweckt. Dass dieses Wort Gottes dann lebendig wird, dass meine Augen, meine inneren Augen rot werden vor Begeisterung darüber, dass Gott durch seinen Heiligen Geist mir einen inneren Zugang zu seinem Wort geschenkt hat. Und ich nicht wie der Ochs vom Berge stehe und sagen muss, ja, so wie die Jünger damals, so geht es mir heute auch. Aber das ist auch Anstrengung. Und jeder, der schon mal eine Predigt vorbereitet hat, wird das bestätigen können. Das fließt manchmal nicht einfach so schnell zu und das kann ich auch nicht einfach durch das Lesen von Büchern herausfinden. Da braucht es eine andere Dimension. Da braucht es die Dimension des Heiligen Geistes, der wirklich diese Worte zum Leben erweckt. Das geht ja auch jedem so, der in der Heiligen Schrift liest. Ohne den Heiligen Geist sind es einfach Buchstaben. Manchmal schon rhetorisch gut formuliert, ja, und interessant und von der Sprache her kann man das auch noch aufdröseln, aber das ist ja nicht das Entscheidende. Und bei den Jüngern hat es ja dann wirklich bis nach Ostern gedauert, dieser Gang nach Emmaus. Das ist ja dieses klassische Beispiel dafür, das hat Lukas ja auch aufgeschrieben, wie dann Jesus nochmal genau dasselbe gesagt hat, was er hier vor seinem Leiden und Sterben gesagt hat. Und da an dieser Stelle in der Rückschau auf die Passionszeit und auf Ostern, in der Rückschau, da ist es dann diesen Jüngern ja, wie ein strahlender innerer Glanz geschenkt worden, wie eine innere Offenbarung. Da haben sie es dann verstanden, ja, das ist der Weg des Messias, ein Leidensweg, der aber in die Herrlichkeit hineinführt. Da wurden ihnen die inneren Augen eröffnet. Und so kann es manchmal wirklich sein, dass Bibelworte, die so völlig quer sind, wo ich schon lange daran herumkaue, manchmal ja auch im wörtlichen Sinn. Es gibt ja Menschen, die kauen auch nachts, manchmal auch an Bibelworten, weil sie das innerlich so stark beschäftigt, weil sie da weiterkommen wollen, innerlich weiterkommen wollen und dass sie das dann doch irgendwann mal erfahren dürfen. Ich bin immer wieder dankbar, wenn ich so kleine Beispiele erlebe, wo das ein bisschen deutlich wird. Ich habe hier eine Schokolade aus Israel. Und für mich war interessant, als diese Schokolade zugeschickt wurde, dass hier als Aroma bittersweet draufsteht. Bittersüß. Ich fand das eine interessante Wortkombination. Diese Schokolade, wenn ich die in den Mund stecke, ein kleines Stück, also ein bisschen was habe ich noch da, wenn es nachher jemand probieren möchte, diese Schokolade schmeckt am Anfang bitter. Und wenn ich diese Schokolade aber immer wieder in meinem Mund hin und her bewege, also nicht sofort runterschlucke, dann wird dieser bittere Geschmack zu einem süßen Geschmack. Ich habe das einmal ausprobiert an einem kleinen Stück. Das war fantastischer, wie da so diese Gaumennerven da in meinem Mund, die Gott ja auch geschaffen hat und durchaus auch mit einem tieferen Hintergrund geschaffen hat, wie diese Gaumennerven da plötzlich das Jubeln angefangen haben. Als sie gemerkt haben, dass dieser bittere Geschmack sich in einen süßen Wohlgeschmack verwandelt. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Manchmal und immer wieder. Worte Gottes, die so richtig bitter schmecken, die mir so gegen den Strich gehen, die in mir eine Herausforderung provozieren, wo ich mich am besten dagegen auslehnen würde, wo ich mir eine Schere am besten nehmen würde und würde dieses Wort aus der Bibel rausschneiden und in den Ofen schmeißen und verbrennen. Wie solche Bibelworte immer wieder in meinem Herzen dann langsam Kraft geben und das Leuchten anfangen und mich stärken, mir eine neue geistliche Dimension geben und mir Mut machen, auch als Christ in unserer heutigen Zeit zu leben. Ich bin so dankbar, dass es auch Gemeindeglieder gibt, die diese Erfahrungen gemacht haben. Die Rechitza Braun hatte am Donnerstag im Pastoralgebet davon erzählt. Es waren ja manche hier unter uns im Pastoralgebet, aber nicht alle. Und deswegen denke ich mir, es ist vielleicht gut, wenn alle dieses Beispiel nochmal hören. Kommst du mal bitte?
Ja, das sind Überraschungen für die Pfarrer, sagen. Nee, es hat am Mittwochabend und am Donnerstagvormittag reingepasst und ich habe meinen Konfirmationsspruch erzählt und die Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Manche haben ihn jetzt schon öfters gehört, aber ist okay. Und auch ihr als die lebendigen Steine baut euch zum geistlichen Hause. Und ich erinnere mich sehr gut, als ich aus dem Konfirmationsgottesdienst vor langer Zeit rauskam, 67 Jahre, da habe ich gedacht, was war es jetzt, was für einen Spruch hatte ich? Ich habe mir einen ganz anderen gewünscht. Es waren Steine drin, aber mehr habe ich dann auch nicht mehr gewusst. Und die Steine sind für ein Kind, manchmal spielt es damit, manchmal schmeißt man weg oder spielt mit dem Fuß damit, aber ein Stein ist ein Stein leblos. Und das war so meine Ansicht. Und ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, dass ein Stein wirklich lebendig werden kann. Und soweit man das zulässt, ich habe es auch nicht immer zugelassen, aber kann sich der Stein weiterbilden zum lebendigen Stein. Und wenn ich hier die Kirche anschaue, wahrscheinlich liebe ich deswegen diese Kirche so, weil man die einzelnen Steine sieht, die sich zusammengesetzt haben zu einer Kirche, in der Leben ist. Also ein Stein kann lebendig werden, wenn wir es zulassen, dass die Steine sich in Bewegung setzen. Und mein Gebet ist einfach, dass das jeden Tag neu ist. Das ist nicht jeden Tag gleich. Aber die Steine können einen lebendig machen oder wir können dafür sorgen, dass sie auch im Umfeld lebendig werden. Danke.
Bitte schön. Und das ist dann der letzte kurze Gedanke. Vielen Dank. Und in alledem vollzieht sich wirklich diese Erfahrung, die der Simeon, deswegen habe ich ihn auch unten nochmal draufschreiben lassen, wirklich erfahren hat, dass das Wort Gottes eben wirklich ein Licht ist, hell macht, die biblischen Zusagen in Erfüllung gehen und dann Jahrhunderte einfach zu einem Sekundenmoment zusammenschmelzen, weil das bei Gott alles gar kein Problem ist. Äußere Blindheit, wir können dankbar sein, wenn Gott in seiner Gnade auch sowas heilt oder lindert. Es gibt ja auch Lehrkräfte, die sich in besonderer Weise um blinde Menschen kümmern. Aber die innere Blindheit ist manchmal viel schwieriger, viel herausfordernder. Aber auch da darf ich wissen, dass Christus ansetzt durch seinen Heiligen Geist, dass sein Wort, auch das bittere Wort, dann zu einem süßen Wort wird und mir Kraft, Mut und Zuversicht schenkt. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.